Wolfgang will schon seit Jahren, dass ich mal hier im L predige und er hat nie einen Grund gefunden und jetzt heute war ich auch ein bisschen glücklich, glaube ich, ne, dass so umdekoriert war, wie das halt einfach sein muss. Ich habe mich gerade, Thomas, ich habe mich echt gefreut darüber. Das war richtig, richtig geil. Und ich will euch das auch mal allen nahelegen. Ne? Man kann Christ sein, ohne Gaben des Heiligen Geistes zu haben, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich frage mich mal, warum sollte man Christ sein wollen, ohne Gaben des Heiligen Geistes zu haben? Weil eigentlich fängt der Spaß erst da an, wo dann auch wie die Power Gottes da ist. Amen. Und ich war vor 15 Jahren oder sowas, war ich in Bochum, glaube ich, oder in Essen oder irgendwo im Pott, bei einer Veranstaltung mit einem Typen namens Larry Lee, von dem ich vorher nie was gehört habe und irgendwer hatte mich dahin geschleppt. Und der hat den ganzen Abend, glaube ich, immer nur diesen einen Satz wiederholt, nämlich We need the Holy Spirit, wir brauchen den Heiligen Geist. Kann sein, dass er noch irgendwas anderes gesagt hat, aber da kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Und das hat sich mir richtig eingebrannt, irgendwie immer dieses Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das stimmt. Also wirklich, wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus hat einige Male irgendwie über den Heiligen Geist geredet und hat gesagt, dass der Vater denen, die ihn um den Heiligen Geist bitten, den auch wirklich gerne gibt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, irgendwie, dass er seinen Jüngern sagt, ihr bleibt in Jerusalem und wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn sie kommen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und dann sitzen die in Apostelgeschichte 2 muss es sein, spätestens 3. Und dann kommt dieses Brausen des Windes und wieder rein in das Obergemach, in dem sie gesessen haben und die Feuerzungen kommen. Und dann wird es auf einmal irgendwie total übernatürlich. 3000 Leute bekehren sich an einem Tag und ab da irgendwie auf jeder Seite der Apostelgeschichte irgendetwas Übernatürliches. Der Heilige Geist hat uns dahin geleitet und er hat uns gesagt, da sollst du aber nicht hingehen. Und dann hier ein paar Kranke geheilt und da irgendwelche Wahrsagerdämonen ausgetrieben. Und es fängt einfach an, dass die Gemeinde in Kraft gebaut wird. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht mal vorstellen, Christ zu sein, ohne diese Gaben des Heiligen Geistes zu haben und diese Gegenwart Gottes in meinem Leben zu haben. Es ist einfach toll. Und es hat überhaupt nichts mit meiner Predigt zu tun, aber als ich das da gerade gehört habe von Thomas, irgendwie wusste ich, ich muss auf jeden Fall auch noch einen Aufruf machen und euch das sagen, dass wir super gerne für jeden beten, der sagt, ich möchte gerne in Sprachen beten oder andere Geistesgaben haben oder ich merke irgendwie, dass ich nicht viel von Gott in meinem Leben habe und dass ich merke, dass ich noch gar nicht geistgetauft bin, dann würden wir total gerne für dich beten. Und ich möchte auch jetzt keine große Predigt darüber halten und argumentieren, ob das möglich ist, Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Und deswegen sage ich einfach mal ganz platt, ja, es ist möglich. Es ist möglich, dass der Heilige Geist etwas in dir gemacht hat, aber trotzdem noch nicht auf dich gekommen ist. Und wenn du merkst, irgendwie, dass du es gerne hättest, dann gar kein Thema, sprich mich nachher an. Ich werde dir sagen, wer für dich beten kann oder werde auch gerne selber für dich beten. Und dann machen wir das. Du betest mit, Ferry, oder? Ja, okay. Also dann wartet einfach den Lobpreis ab und dann, wenn Ferry fertig ist, dann beten wir gerne zusammen für dich und freuen uns auf das, was kommen wird. Halleluja. Hat noch irgendjemand einen prophetischen Eindruck oder möchte noch jemand gerne hier eben was in Zungen weitergeben oder so? Dann komm jetzt nach vorne. Ich werde jetzt einen kleinen Tanz machen und wenn der Tanz vorbei ist, irgendwie dann kommst du. Ja. Yeah. Und das also, es kommt immer noch nichts. Ja gut, noch einer. Ja, mein Vater sagte mal zu mir, ist eigentlich ein netter Kerl, aber das war doch ein bisschen unsensibel. Da sagte er immer zu mir, Sohn, du tanzt genauso schlecht wie ich. Und ich glaube, er hat recht gehabt. Ich tanze wirklich nicht besonders gut. Also immer noch keiner? Komm noch eine Runde. Kannst du mal Sonja ein Mikro aufmachen eben?
Danke. Also ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, irgendwie, ob das ein Eindruck ist oder nicht, aber irgendwie liegt mir das am Herzen. Ich habe eben so am Anfang des Gottesdienstes gedacht, so, ja, warum bin ich heute hier? Und warum sind wir überhaupt alle hier? Und was wünsche ich mir von diesem Gottesdienst? Und irgendwie, ich will das einfach nochmal sagen. Ich glaube, also ich bin heute hier, weil ich will hier Zeit mit Jesus verbringen und ja, wir machen das ja jetzt nicht hier einfach, um irgendwie eine Show zu machen oder, sondern es geht uns echt darum, dass man, dass wir euch allen hier klar machen, man kann eine Beziehung zu Jesus haben und man kann sein Leben Jesus geben und dann kann echt was Neues entstehen und das ist was total Wertvolles und das Geilste, was es eigentlich gibt und auch der Heilige Geist ist das Geilste, was es gibt und ja, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, irgendwie, dass es echt nicht darum geht, hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was zu veranstalten, sondern es geht echt um Jesus, es geht um Gott, es geht um den Heiligen Gott, der uns gemacht hat, der unser Vater ist, der unser Schöpfer ist und wir wollen ihm hier begegnen und deswegen sitzen wir hier und wollen ihn anbeten und Lobpreis machen, deswegen predigt der Storch, deswegen, wir setzen unser ganzes Herz da rein, weil Gott unser Leben ist, weil er uns das ewige Leben geschenkt hat, weil wir eine innige Beziehung zu ihm haben, er unser Vater ist und er uns leitet und das ist das Allerbeste, was jeder von uns, der sein Leben schon Jesus gegeben hat, erfahren hat im Leben. Er ist das Allerbeste, was uns jemals passiert ist und deswegen sind wir hier und ja und Jesus, ich bitte dich echt, dass irgendwie heute rüberkommt so und dass wir uns das echt bewusst machen, dass es dich gibt und ich will, dass du das hier den Leuten bewusst machst, die dich noch nicht so kennen und ich, keine Ahnung, ich bitte dich, dass einfach Herr schenkt, dass wir heute Abend alle unser Herz sprechen lassen können. Amen.
Amen. Ich möchte heute in der Predigt mal was machen, was man als Prediger nicht macht oder manchmal macht man es, aber dann ist es einem peinlich nachher und man bemüht sich, dass es einem dann nicht nochmal passiert. Nämlich, ich glaube, dass ich mir maßlos widersprechen werde und sage das schon mal extra vorher, damit euch das danach nicht komisch vorkommt. Der Grund dafür ist, ich hatte eine Predigt heute im Kopf, die ich gerne halten würde und habe dann die Spülmaschine ausgeräumt, nicht unbedingt meine Lieblingstätigkeit und deswegen bete ich dann immer noch dabei, dann kommt die Inspiration vom Heiligen Geist und ich muss wieder was anderes machen, Halleluja. Und als ich dann so gebetet habe, dachte ich, Mensch, das ist irgendwie ein Wort, das ist zwar gut, aber das ist nur für ein paar Leute im Kultschock. Und ich sagte so zu Gott, irgendwie, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht für ein paar Leute nur predigen, sondern gerne irgendwie auch für andere. Und dann kam irgendwie ein anderes Wort, das ging exakt in die Gegenrichtung. Und ich dachte, Mensch Gott, das ist hart. Das kann ich doch irgendwie nicht machen so als Prediger. Das gehört sich ja eigentlich nicht. Erst das eine zu sagen und dann irgendwie genau das Gegenteil. Und wenn, dann macht man das, wenn da noch eine Woche zwischenliegt und man dann behaupten kann, irgendwie, dass man sich nicht mehr an das erinnert, was man vor 2 Wochen gesagt hat. So, welcher Storch hat das gepredigt? Ich? Aber irgendwie diesmal geht das scheinbar wirklich nicht anders. Und ich glaube, es liegt daran, dass einfach in der Bibel sind immer so Wahrheitsspannungen. Ne? Da sind manche Themen sind riesengroß angelegt und es gibt 1000 Bibelstellen zu der einen Frage, zu der einen Seite und dann gibt es 1000 Bibelstellen zur anderen Seite und man muss sich quasi entscheiden. Und ich halte es für ungesund, sich zu entscheiden. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir in Extrempositionen leben, wenn uns eigentlich alles gehört, sondern dass es gut ist, von beidem etwas zu haben und es in eine gute Mischung zu bringen, dass es zu unserem Alltag passt. Und ich weiß irgendwie, dass es manchmal dran ist, in Extrempositionen zu predigen. Und wenn die Gemeinde auf der falschen Seite vom Pferd fällt, dann predigt man halt einfach das Gegenteil. Und dann kann es sein, dass man ein paar Monate später das Gegenteil vom Gegenteil wieder predigt und dann wieder beim ersten angekommen ist. Oder irgendwie jetzt wird es kompliziert, aber das ist ja egal. Und so mag das irgendwie sein, dass man sich manchmal widerspricht, aber man versucht normalerweise nicht, das in einer Predigt zu machen. Und es gibt irgendwie dieses ganz große Fass, das die Bibel aufmacht und wo es eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite drum geht und wo es in der Kirchengeschichte schon fast Religionskriege drum gegeben hat. Nämlich, dass Gott auf der einen Seite souverän ist und dass es auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen gibt. Und da sind unheimlich viele Bücher drüber geschrieben und die einen Leute sind total begeistert von der Souveränität Gottes und sagen, Mensch, wir haben einen allmächtigen Gott. Der ist riesengroß, der kann alles machen, was er will. Der hat auch noch ohne Ende Engel dabei, er ist auch noch allgegenwärtig. Es gibt nichts, was er nicht weiß, es gibt nichts, was der nicht drauf hat. Und Gott braucht eigentlich keinen Menschen, um sein Reich zu bauen. Und dann fallen einem gleich noch ein Haufen Beispiele wieder für ein, irgendwelche Leute, die man kennt und die das genauso beschrieben haben. Und es gibt viele Bibelstellen wieder darüber, dass Gott allmächtig ist und dass er total unabhängig ist von allem, was Menschen machen. Und man kann sich richtig darüber freuen und sagen, hurra, wir haben einen allmächtigen Gott. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, ja, Gott ist schon allmächtig, aber es passiert nichts, wenn Menschen nicht irgendetwas machen. Und Gott ist total abhängig davon, dass wir etwas machen. Jesus ist im Himmel und dann gibt es so diesen Spruch, ja, wir sind jetzt Jesu Füße und wir sind Jesu Hände. Wenn er etwas anfassen will, dann kann das nur durch uns gehen. Wir sind Jesu Augen, wir sind Jesu Mund. Wenn er mit jemandem reden will, dann muss das irgendwie durch uns gehen. Und es ist relativ selten eigentlich, dass so diese Extrempositionen gepredigt werden, weil die auch immer ein bisschen abgedreht dann klingen. So auf der einen Seite, wenn man sagt, Gott ist nur souverän, dann geht das ganz schnell dahin, dass man so eine geistliche Faulheit reinkommt und sich sagt, ja, ist ja eigentlich alles egal, was ich mache. Hauptsache irgendwie Gott kann etwas machen, aber ich bin gar nicht so daran beteiligt und deswegen kann ich einfach nett zu Hause bleiben und fernsehen, während der Herr sein Reich baut. Und nachher im Himmel bin ich dann überrascht, was Gott alles gemacht hat, während ich da an meiner Stehlampe rumgefummelt habe. Und die andere Extremposition wäre dann, wir müssen echt arbeiten für den Herrn. Wir müssen irgendwie rausgehen und wir müssen irgendwie evangelisieren. Und gerade bei Evangelisation, also Evangelisten haben das irgendwie immer ganz stark auf dem Herzen. Irgendwie alle Leute müssen rausgehen, evangelisieren, alle Kräfte müssen mobilisiert werden. Und man darf auf keinen Fall innehalten, weil da draußen geht eine Welt verloren. Und wie oft habe ich das gehört so in den letzten Jahren? Du kannst doch als Christ nicht ins Kino gehen, während draußen eine Welt verloren geht. Wie oft habe ich das zu meiner Frau gesagt, wir können doch keinen Eheabend machen, während draußen eine Welt verloren geht. Sie ist krank im Bett, jetzt kann ich mir da irgendwie solche Sprüche gerade leisten. Aber ich habe es auch nie wirklich gesagt. Und man, also es gibt halt diese Extrempositionen, aber glücklicherweise findet man eigentlich immer so ein gewisses Mischmasch und weiß irgendwie, es ist beides wahr. Ich muss etwas machen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Aber egal, was ich mache, Gott ist immer noch wieder souveräne Gott, der allmächtig ist und der machen kann, was er will. Und der es im Grunde genommen sogar ohne mich machen kann. Beides stimmt so ein bisschen, beides stimmt irgendwie nicht hundertprozentig, wenn man den Gedanken ganz radikal zu Ende denkt. Aber wenn man eine Mischung aus beidem hat, dann ist es eigentlich ganz gut. Und ich bin so von meinem Naturell her jemand, also wenn ihr hin und wieder mal hier seid, dann wird euch das aufgefallen sein, ich falle eher irgendwie so von der Seite vom Pferd, dass ich sage, wir müssen etwas machen. Wenn wir nichts machen, macht keiner was und Gott wird nicht sein Reich völlig alleine bauen. Das wird nicht passieren, dass wir eines Morgens aufwachen und Remscheid ist endlich errettet, sondern das wird etwas mit uns zu tun haben. Wir müssen Hand anlegen, wir müssen etwas machen. Und so hatte ich eigentlich vor, irgendwie eine Predigt darüber zu halten, irgendwie, dass wir jetzt hier Gebetswoche haben und es geht darum, das gelobte Land einzunehmen und so ein paar schöne Stellen aus dem Josua für zu mir, wer für den Herrn ist, und dann ziehen wir all unsere Schwerter und für Josua und Israel nehmen wir das gelobte Land ein und alles wird ganz toll und ausruhen können wir uns dann immer noch im Himmel, wenn da überhaupt Zeit für ist. Wahrscheinlich ist im Himmel ewiger Lobpreis Gottesdienst, da kommt man auch nicht mehr zum Schlafen, aber egal, irgendwie, wir haben hier keine Zeit, wir müssen einfach nach vorne gehen. Ja, und irgendwie hatte ich dann da so das Gefühl, dass das halt so ein paar Leute wahrscheinlich erreichen würde, aber dass hier auch eine ganze Menge Leute sind, für die das im Moment nicht dran ist, in was reinzudrängen und militant irgendwie einen Teil von Gottes Reich einzunehmen und sich in etwas hineinzubeten, sondern dass wir echt viele Leute sind, denen Gott anders begegnen möchte. Und dass wir beides in der Gemeinde haben und jetzt gerade auch in unserer Gebetswoche beides wichtig ist, dass es sicherlich Leute gibt, für die es dran ist, den Arsch hochzukriegen und in die Verheißungen Gottes reinzukommen und zu beten und zu fasten und zu proklamieren und Dinge umzusetzen. Dass es aber auch echt Leute gibt hier, zu denen Gott sagt, entspann dich mal. Du hast so viel schon gemacht und du bist immer nur am Rödeln und am Arbeiten. Und du solltest erstmal erkennen, was es im Hebräer 4 heißt, nämlich, dass es eine Ruhe gibt für das Volk Gottes. Und für dich ist es dran, dich auszuruhen, mal in der Gegenwart Gottes, einfach mal nichts zu machen, nichts zu arbeiten, wie der Volksmund sagt, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber dich mal darauf zu verlassen, dass das Reich Gottes nicht mit dir angefangen hat und auch nicht mit dir enden wird. Und dass zwar einiges davon abhängig sein wird, was du machst, aber auch nicht alles davon abhängig ist, was du machst. Und dass es einfach mal für dich dran ist, dich zurückzulehnen, vielleicht ein bisschen anzubeten oder über ein paar Bibelstellen zu meditieren und nichts zu machen, als nur in der Gegenwart Gottes zu sein. Und es ist natürlich schwer, so beide Gruppen zu erreichen. Also es ist schwer, irgendwie erst da aufmunternd zu predigen und zu sagen, hey, macht, und danach setzt euch hin und entspannt euch. was andersrum sagt, wäre, ja, könnte ich vielleicht auch machen, keine Ahnung. Ich habe irgendwie hin und her überlegt, wie man das am besten macht. Aber ich empfinde das auch jetzt, wo ich predige, irgendwie, dass es wirklich Leute gibt, irgendwie in beiden Lagern, und dass ich einfach hoffe, irgendwie, dass der Heilige Geist mit dir darüber redet, was für dich gerade dran ist. Ob es für dich dran ist, eher entspannter an die Sachen dran zu gehen und darüber nachzudenken, was Gott für ein mächtiger Gott ist, oder ob es für dich eher dran ist, irgendwie zu sagen, ja, ich will mit Gottes Kraft vorangehen, ich will was aus meinem Leben machen, ich will in meine Berufung reinkommen und ich will nicht irgendwie passiv sitzen und warten, wie das etwas passiert, sondern ich will aktiv mein Leben in die Hand nehmen und mein Umfeld und mein Leben gestalten. Und ich weiß irgendwie, dass ein großes Problem ist, dass man immer die Falschen erreicht. Bonhoeffer hat mal vor ein paar vielen Jahren, das muss 1940 oder 41 oder so gewesen sein, ich hatte heute noch als Kommentar in meinem Blog, hat er mal in einer Predigt etwas gesagt, nämlich, dass es ein Problem der Christen ist, dass sie Gottes Wort immer für sich lesen, statt gegen sich lesen. Und ich glaube, das ist immer noch so. Und das heißt übersetzt, dass wir Bibel lesen und immer gucken, dass Gott das, was wir gerade machen, bestätigt. Ja, und du bist auf einer Richtung und du findest nur noch Bibelverse, die sagen, hey, meine Richtung ist genau richtig. Das, was ich tue, stimmt. Und das im Extremfall, das, was alle anderen machen, das ist nicht richtig. Aber du suchst irgendwie auch förmlich nach Bibelstellen, die dich in dem bestätigen, was du gerade machst. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut, mal das Wort Gottes eher gegen uns zu lesen, nämlich als eine Herausforderung, etwas anders zu machen, als wir es bisher immer gemacht haben. Es geht ja vieles im Glauben darum, dass wir auch mal was Neues erleben mit Gott, was anderes erleben oder eine andere Facette von unserem Gott mitbekommen. Und wenn du immer nur das Gleiche machst in der Beziehung mit Jesus, dann wirst du auch immer nur das Gleiche erleben. Und du kannst dann vielleicht 100 Jahre Christ sein, wenn du es schaffst, so alt zu werden nach deiner Bekehrung. Du sollst dich auf jeden Fall früh bekehren. Aber du lernst in der Zeit irgendwie nichts weiter von Gott kennen, als nur so dieses eine kleine Segment, das du eh schon kennst. Und du kommst dann irgendwie in den Himmel und hast immer noch irgendwie das Gefühl, dass Gott immer zu dir sagt, ja, entspann dich. Oder dass Gott immer wie zu dir gesagt hat, rödel, weil du nichts anderes kennst. Und es ist echt dran für uns, für jeden von uns, immer wieder mal, dass wir das Wort Gottes so lesen, dass Gott uns herausfordern kann, mal was Neues zu machen. Das ist genauso wie, also vielleicht ein blöder Vergleich, wie du ziehst in eine neue Stadt, in eine richtig schöne Stadt, wie nach Berlin oder New York oder sowas, wo du richtig viel erleben kannst, und du fährst immer auf demselben Weg zur Arbeit, und nach 50 Jahren in dieser Stadt irgendwie hast du nichts anderes gesehen als das, was auf dem Weg zu deiner Arbeit liegt, oder vielleicht noch irgendwie auf dem Weg in das Einkaufszentrum, in das du immer fährst. Und dann ist es echt mal dran, irgendwie, dass du dich herausfordern lässt, einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit zu fahren. Mal irgendwie nicht den gleichen Weg, sondern mal einfach einen anderen Weg. Oder vielleicht mal mit der U-Bahn statt mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug, wenn das irgendwie geht. Und dass du es halt einfach mal was anderes machst, um etwas anderes kennenzulernen. Und dann vielleicht dich sogar mal so weit herausfordern lässt, dass du da dir mal einen Tag frei nimmst, um die Stadt zu erkunden, mal einen Reiseführer kaufst und guckst, was es für Sehenswürdigkeiten gibt und dir das eine oder andere anschaust, damit du nicht immer nur das Gleiche in deinem Leben hast. Und das Problem irgendwie, das ist halt einfach, wenn du eine herausfordernde Predigt hältst, die Leute, die herausgefordert sind, das sind die Leute, die sowieso schon irgendwie leistungsorientiert sind und einen Arbeitskomplex haben und einen Helferkomplex und ein Syndrom oder wie das heißt und die sowieso den ganzen Tag und wie immer am Rödeln und am Machen und am Ackern sind, die sagen danach, jawohl, jetzt hat das gesagt, irgendwie das stimmt auch, irgendwie das ist total richtig, wir müssen irgendwie noch mehr machen und gehen dann los und machen noch mehr, weil sie sich total bestätigt fühlen in dem, während die Leute, die es eigentlich gebraucht hätten, mal ein bisschen den Arsch hochzukriegen, immer noch sitzen bleiben, weil sie denken, nee, das kann ja nicht Gottes Wort gewesen sein, das hat mich ja angepiekst. Und umgekehrt ist es genau das Gleiche. Es gibt so viele Leute, die viel machen im Reich Gottes aus einer super schlechten Motivation heraus. Nämlich, weil sie meinen, sich von Gott etwas erarbeiten zu können, weil sie glauben, dass sie es auch nötig hätten, Gott etwas zu beweisen oder dass er sie mehr lieben würde, wenn sie heilig leben und Gemeinde ordentlich bauen und auch noch jeden zweiten Sonntag putzen gehen. Und es ist schlimm, so zu leben. Und wenn Gott dich davon frei machen will, dann wird das nötig sein, auch mal in Unwohlsein hineinzugehen und halt etwas zu machen, was dir eigentlich völlig wesensfremd ist, nämlich dich hinzusetzen und Zeit mit deinem liebenden Vater zu verbringen, ohne etwas für ihn zu tun. Aber dafür ist es halt auch erstmal irgendwie nötig, mir zu verstehen, dass ein Wort Gottes für dich sein kann, auch wenn es gegen das spricht, was du lebst und wenn es gegen das ist, wie du Gott immer erlebt hast. Und ich möchte das jetzt nicht irgendwie so zu einer alleinigen Regel machen, aber ich glaube, dass es schon mal eine gute Regel ist, dass wir uns immer wieder mal hinterfragen sollten und mal vornehmen sollten, etwas ganz anderes mit Gott zu machen, als das, was wir immer gemacht haben. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das schwer ist. Ich war, ich glaube, das habe ich neulich schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es auch woanders erzählt, ich predige irgendwie zu viel. Ich erinnere mich daran, dass ich vor 2 Jahren oder 3 oder sowas habe ich in Remscheid bei McDonald's gestanden, irgendwie bei dem Drive-In, Drive-Out oder Drive-Thru oder irgend so ein Drive-Ding halt und habe da auf meine Burger gewartet. Und ich hatte auf einmal, guckte ich in mein Herz rein und hatte einen ganz komischen Gedanken und habe Gott gefragt, hast du mich noch lieb, wenn ich nicht mehr predige? Und ich dachte, das wäre überhaupt nicht in mir drin, sowas. Ne? Ich dachte, hey, Leistungsorientiertheit gibt's in meinem Leben nicht, irgendwie das ist gar nicht da. Und ich wusste, natürlich hat Gott mich lieb, irgendwie ganz egal, was ich mache oder nicht. Aber auf einmal, irgendwie in so einem unbeobachteten Moment, hat's mich eiskalt erwischt und ich merke, hey, nee, das ist nicht so. Ich weiß es nicht wirklich. Es ist immer irgendwie noch so ein Gedanke irgendwie davon und da, dass mein Vater mich irgendwie liebt, wenn ich es ordentlich mache und wenn ich sein Reich ordentlich baue. Und es war immer noch so ein Rest Unsicherheit da, ob Gott mich auch noch mögen würde, wenn ich alle 3 Wochen mal irgendwie in die Gemeinde gehe und ansonsten einen total unstetigen christlichen Lebenswandel führe, ob Jesus mich da noch lieb hat. Und das war irgendwie so ein Startschuss irgendwie für Gott, mich da mehr reinzubringen und mir seine Liebe zu zeigen. Und ich habe auch in der Zeit dann mal relativ wenig gedient, irgendwie viele Sachen auch abgesagt, irgendwie an Predigten oder nicht angenommen und einfach relativ wenig geistlichen Dienst gemacht und habe irgendwie gemerkt, dass die Liebe des Vaters auch immer noch da ist, wenn ich nichts mache. Und ich glaube, dass das viele Leute heute Abend echt dran ist. Ich weiß das irgendwie aus vielen Gesprächen, die ich führe, dass wir viele Leute in der Gemeinde haben, die leistungsorientiert sind und die so ein Leistungsdenken haben oder so ein Perfektionismusdenken haben und die das automatisch auf Gott übertragen und sich selber über die Leistung definieren, die sie bringen. Und ich empfinde das gerade ganz stark, wie das Gott heute eine Freiheit davon geben möchte. Und wir werden gleich gerne für dich beten, wenn das bei dir der Fall ist. Wenn du merkst, irgendwie, dass du jemand bist, der für Gott arbeitet, aber Schwierigkeiten hat, mit Gott in Stille zu verbringen und Gottes Liebe zu erfahren, dann wollen wir gerne gleich für dich beten, dass Gott dich frei macht wie an dem Punkt und dass du deinen liebenden Vater erkennen kannst. Wir machen das jetzt sofort. Alter. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Und du bist nicht gestorben, damit Gott bessere Arbeiter hat in seinem Reich. Herr, sondern du bist gestorben, damit Gott Kinder haben kann. Ja, und ich bete, dass du kommst und dass du hier in unserer Mitte wirkst jetzt. Dass du uns das zeigst, was Paulus gesagt hat, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, dass wir uns abermals fürchten müssten, sondern einen Geist der Kindschaft empfangen haben, den wir sagen können, aber lieber Vater, Papa, lieber Vater. Und Gott, ich bitte dich für jeden, der heute hier ist und für jeden, der nicht hier ist, aber zu uns gehört und das Gleiche hat, und der nicht zur Ruhe kommen kann in dir und nicht einfach nur Zeit mit dir verbringen kann, ohne etwas zu tun und für den es wichtiger ist, etwas für dich zu tun, als etwas mit dir zu tun. Gott, ich bitte dich für jeden dieser kostbaren Geschwister, dass du ihn und dass du sie frei machst davon. Ich bitte dich, dass du zu Herzen redest jetzt, Herr, und dass du uns deine Freiheit gibst. mach es jetzt mal etwas mutig, wenn du sagst irgendwie, dass du so ein Problem hast, dass du ein leistungsorientierter Mensch bist und dass du es auch auf Gott und die Beziehung zu Gott übertragen hast, dann zeig doch einfach mal kurz auf oder lass mal den Arm oben und dann, wenn du jemanden siehst, der neben dir einen Arm oben hat, dann leg dir mal die Hände auf und bete für den. Und ich weiß, dass das schwierig ist, wenn alle gucken, aber das macht ja nichts. Wir sind Familie. Heiliger Geist, bitte dich, dass du einfach weiter mit uns redest, Herr. Gott, dass du es offenbarst und dass du Freiheit gibst. Eindruck für jemanden, ich glaube, du bist eine Frau und du hast mehr das Gefühl, ein Angestellter zu sein als ein Kind. Und Jesus sagt im Evangelium, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Oh, du bist kein Angestellter, du bist ein Freund, du bist ein Freund Gottes, du bist eine Freundin Gottes. Und egal, wo du bist, ich setze dich frei, das zu empfangen. Und dich als Kind fühlen zu können und nicht als Angestellter. In Jesu Namen. Hey, ich würde gerne auch noch für die zweite Gruppe von Leuten beten. Und speziell für welche du, Gott hat dir was gesagt, was du machen solltest und du hast es aber nicht gemacht. Weiß nicht genau warum, irgendwie vielleicht aus Bequemlichkeit, Unsicherheit oder sonst was. Aber du weißt eigentlich, dass Gott dir das gesagt hat und du denkst da vielleicht auch immer wieder dran oder du hast gerade bei der Predigt dran gedacht oder wirst gleich daran denken, wenn wir dafür beten. Dann irgendwie nochmal genau das Gleiche. Irgendwie zeig einfach auf und Leute um dich rum werden dann für dich beten und dich segnen dafür, dass du in das reinkommst, was Gott dir gesagt hat. Und dass du es lernst, treu mit dem umzugehen, was Gott dir gegeben hat. Hey, und unser Gott ist ein Gott von Neuanfängen, der ist nicht nachtragend, der ist nicht sauer oder böse auf seine Leute, sondern du hast immer die Möglichkeit, wieder neu anzufangen und es ist immer die Möglichkeit, das zu machen, was Gott dir gesagt hat. Und ich bin sicher, dass hier auch ein paar Leute sind, wo das der Fall ist und Gott sagt dir, hey, geh voran und geh in das rein, was ich dir gesagt habe. Halleluja. Und wir sind jetzt auch offen für alles, was vom Heiligen Geist ist. Also wenn du noch was empfängst, was du meinst, das von Gott ist oder was du gerne weitergeben willst, dann komm einfach nach vorne. Ich gebe dir gerne das Mikro und dann sag es allen.
Also ich habe schon seit geraumer Zeit immer wieder mal so ein Bild im Kopf und jetzt gerade auch sehr stark, dass Gott halt nicht dieser Daumen ist, der von oben aus der Wolke kommt und auf uns runterdrückt, sondern dass es vielmehr ein Kumpel ist, der neben uns steht. Und ein Gott, der real ist, der da ist, der nicht von irgendwo ganz weit weg regiert, sondern der wirklich hier mitten unter uns ist und der halt einfach, ja, neben uns steht, zur Seite steht und mit uns durchs Leben geht.